Thema der heutigen Predigt: Hast du Jesus in deinem Herzen? Wir haben das doch mal so bei der Bekehrung, nicht? Da haben wir Jesus unser Leben anvertraut. Das ist eine Sache. Aber ist Jesus in eurem Herzen angekommen? Epheser 3, Vers 17 lesen wir, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Ist das bei dir so? Wohnt Christus wirklich in deinem Herzen? Oder wohnt er in deinem Verstand? Bei vielen Christen im Abendland ist es tatsächlich so, dass Christus im Verstand wohnt, aber nicht im Herzen. Das ist jetzt gar nicht ein Vorwurf an irgendjemanden, das hat bei uns eine lange historische Tradition. Deswegen sind wir also auch so ein bisschen als Christen manchmal unterbelichtet, wenn man so andere Länder sieht, was für enorme Erweckungsbewegungen vor Jahrzehnten in Korea gelaufen sind oder in Afrika heute laufen. Da sind wir so im stillen Gewässer, wo der Wind des Heiligen Geistes noch nicht so doll weht. Aber warum tun wir uns damit so furchtbar schwer? Gerade im Abendland, in der westlichen Welt, haben wir da irgendein Problem mit. Und das hängt davon, es liegt daran, dass wir Menschen im abendländischen Bereich ganz stark vom Verstand dominiert werden. Das geht schon los in der Schule mit den Kindern, dass die eben auf verstandesmäßiges Denken und Handeln getrimmt werden. Und das setzt sich fort in der gesamten Ausbildung. Das ist in unserer abendländischen Weltanschauung irgendwie verankert. Und zunächst einmal, dass man seinen Verstand gebraucht, ist ja nicht so dumm, nicht? Vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten, das ist eine durchaus vernünftige Anweisung. Aber es ist eben nicht alles. Natürlich haben wir dadurch, dass der Westen sehr verstandesmäßig orientiert ist, große Fortschritte in Naturwissenschaft und Technik erzielt. Und also auch die ganzen modernen Naturwissenschaften haben, wenn wir mal von den alten Griechen abgesehen, im Abendland ihren Ursprung. Die ganzen großen Primärerfindungen auf dem Gebiet sind im Abendland gelaufen. Das ist an sich ist das ja gut, das will ich auch gar nicht schlecht machen. Aber es ist eben nicht alles. Und seinen Anfang hat diese Denkweise, das ist ja in Europa nicht immer so gewesen, etwa um 1700 genommen. Mit dem Beginn der Aufklärung, ganz große Rolle gespielt dabei hat auch die Französische Revolution. Und als wichtige Kennzeichen der Aufklärung gelten die Berufung auf die Vernunft als universelle Urteilsinstanz. Also wir beurteilen alles mit der Vernunft. Dann der Kampf gegen Vorurteile, das ist ja auf jeden Fall was Gutes. Die Hinwendung zu den Naturwissenschaften, wenn das nicht alles ist, ist das auch schön. Das Plädoyer für religiöse Toleranz, auch das ist gut. Orientierung am Naturrecht oder wie man das auch nennen könnte, Vernunftrecht, das heißt dann schon dünn. Gesellschaftspolitisch zielte die Aufklärung auf mehr persönliche Handlungsfreiheit, Bildung, das Gemeinwohl als Staatspflicht und die Menschenrechte. Und viele Vordenker der Aufklärung waren optimistisch, dass eine vernunftorientierte Gesellschaft auf die Dauer gesehen die Probleme des zwischenmenschlichen Lebens würde lösen können. Auf den ersten Blick hört sich das doch alles ganz gut an. Oder fast alles. So als Zielvorstellung würden das die meisten Menschen in unserem Land bedenkenlos unterschreiben. Nicht? War doch alles ganz gut. Aber es hat ein paar Probleme. Erstens hat das offensichtlich nicht geklappt, dass dieses vernunftorientierte Handeln die Probleme der Menschen lösen wird. Nicht? Jetzt wird vernunftorientiert im Abendland schon seit 300 Jahren gehandelt. Aber die Probleme sind nicht geringer geworden, ganz im Gegenteil. Also irgendwas haut da nicht so ganz hin. Und zweitens, wenn die menschliche Vernunft die universelle Urteilsinstanz ist, dann ist der Mensch zum Maß aller Dinge geworden. Kennen wir doch. Wie war das bei 1. Mose? Ihr werdet sein wie Gott. Es äußert sich dann auch in etlichen Details, also zum Beispiel auch in dem Vernunftrecht oder Naturrecht, wie das die Aufklärung nennt, da ist wieder der Mensch zum Maß der Dinge geworden. Der Mensch ist zum Maßstab geworden, was Recht und was Unrecht ist. Auweia. Das ist jetzt abhängig von irgendwelchen Parlamentsabgeordneten, was Recht und was Unrecht ist. Finde ich nicht gut, nicht? Und da sind ja auch schon einige skurrile Dinge bei rausgekommen. Und drittens, so stellte sich schon sehr früh raus, dass diese Denkweise, wenn sie folgerichtig angewandt wird, zu einer Entchristianisierung Europas führte. Und das ging schon ganz früh los. Am 10. November 1793 fand das erste Fest der Vernunft statt in Paris. Innerhalb von 2 Tagen war im Chor der Kathedrale Notre-Dame in Paris eine Art Berg aufgeschüttet worden, der einen der Philosophie geweihten und mit Büsten der Weisen versehenen griechischen Tempel darstellen sollte. In der Kirche Notre-Dame. Auf ihm stand eine die Freiheit symbolisierende Schauspielerin. Das Fest war wie ein Theaterspiel aufgebaut, vor der Flamme der Vernunft. Die am griechischen Altar brannte, bildeten weiß gekleidete Mädchen mit Girlanden aus Eichenlaub eine Prozession. Und derweilen wurde die Hymne der Freiheit gesungen. Und im Zuge dieser Festlichkeit, an der auch die Konventsmitglieder teilnahmen, wurde verordnet, Notre-Dame der Vernunft zu weihen. Die Entchristianisierungswelle hatte innerhalb weniger Tage alle Pariser Sektionen erreicht. Bereits am 25. November 1793 waren alle Kirchen der Hauptstadt der Vernunft geweiht. Und das setzte sich auch in den Provinzen fort. Die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Folgerichtig ist der Mangel der Furcht des Herrn der Anfang aller Narrheit. Historiker nehmen an, dass in der Französischen Revolution über 35.000 Menschen auf der Guillotine starben. An ihren Werken sollt ihr sie erkennen. Aber das, was damals gedacht wurde, ist eben leider immer noch Basis des allgemeinen Denkens im Abendland. Bei uns in Europa werden zwar zurzeit keine Menschen hingerichtet, aber die Götze Vernunft sitzt immer noch auf seinem Thron. Und lächerlicherweise ist bei diesem Versuch, den Menschen zu Gott zu machen, der Mensch gleichzeitig auf einen kleinen Teil seines Wesens reduziert worden, auf seine Vernunft. Der Mensch ist doch nicht nur sein Verstand. Stellt euch mal vor, ein junger Mann schreibt seiner Freundin einen glühenden Liebesbrief. Und um den Eindruck zu verstärken, malt er auf den Rand des Papiers lauter kleine Köpfe und endet sein Worten, ich liebe dich mit meiner ganzen Vernunft. Was wird die junge Dame wohl denken? Das macht doch keiner, das ist absolut lächerlich. Die Freundin würde sich wahrscheinlich auch nicht besonders geliebt fühlen, wenn da lauter Köpfe und Vernunft und so. Das macht doch auch keiner. Was macht er denn? Der malt da Herzchen hin, nicht wahr? Das versteht die Freundin auch mit Sicherheit. Da wollen wir uns mal sehen, wie die Bibel das sieht, mit dem Vernunft, Verstand und so. Und wenn man mal nachzählt, in der Lutherbibel, in der heutigen Übersetzung, kommt das Wort Vernunft ganze 6 Mal in der ganzen Bibel vor. Und das Wort Verstand kommt gerade mal 59 Mal vor, in der ganzen Bibel. Aber das Wort Herz erscheint 801 Mal. Also das auf die Waage legt. Also Gott scheint das mit der Vernunft nicht so wahnsinnig wichtig zu sein, wie wir das immer nehmen. Er hat uns die Vernunft gegeben, wir sollen die Vernunft brauchen und wir sind auch dankbar dafür. Aber das ist nicht alles. Matthäus 22, Vers 37, Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Nanu, er hat nicht gesagt von ganzem Verstand. Wenn es darum geht, jemanden zu lieben, befinden wir uns nicht mehr in einer verstandesmäßigen Ebene. Da sind andere Bereiche im Menschen gefragt. Und genau an dieser Stelle kriegen wir westlich geprägten Menschen Probleme. Wir werden aufgrund unserer kulturellen Herkunft, die heute viel weniger vom Christentum als von der Aufklärung und dem Humanismus geprägt ist, schon als Kinder auf Verstand getrimmt. Eine Herzensbildung wird vielleicht noch von manchen Müttern mit den kleinen Kindern gemacht, wenn sie sich denn die Zeit dafür nehmen. Aber in der staatlichen Ausbildung existiert sie schlicht nicht. Auf dieser Grundlage fällt es dem westlich geprägten Menschen oft sehr schwer, bestimmte Inhalte des Evangeliums wahrzunehmen und anzunehmen. Er nimmt das Evangelium vielleicht noch im Sinne eines Fürwahrhaltens, verstandesmäßig Fürwahrhalten, das wird schon stimmen, ne? Aber in der Bibel sehen wir, dass Gott möchte, dass er in unserem Herzen ankommt und nicht nur in unserem Verstand. Jetzt nehme ich mir doch mal meine Brille, das ist mit dem Gucken nicht so doll. Da gibt es diesen Unterschied zwischen der anerkannten und der erkannten Wahrheit. Solange das sich im Verstand abspielt, sprechen wir von der anerkannten Wahrheit. Eben im Sinne, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ja? Leuchtet mir ein oder sowas. Wenn ich also eine Wahrheit anerkenne, dann tue ich das mit dem Verstand. Aber Erkenntnis der Wahrheit ist was anderes. Solange Wahrheit nur anerkannt ist und nur im Verstand ist, können wir mit Argumenten immer wieder Zweifel hervorrufen. Wir können immer wieder eine Diskussion anfangen. Das führt aber zu nichts. Und in dem Moment, wo Wahrheit ins Herz rutscht, wo sie erkannt wird, ihrem Wesen nach, ist es auch aus mit dem Zweifel. Und da möchte Gott uns hinhaben. Der rein verstandesmäßige Umgang mit der Bibel führt zu nichts. Die Bibel verschließt sich dem rein verstandesmäßigen Zugriff. Und in seiner skurrilsten Form hat dann schließlich dieser verstandesmäßige Umgang mit der Bibel zur Entmythologisierung der Bibel geführt. Bultmann und seine Schule. Hierbei wurden alle Inhalte der Bibel, die der Vernunft einiger Theologen nicht gefielen, zu Mythos erklärt. Also auf Deutsch gesagt, sie sind nicht wahr. Besonders albern an dieser Geschichte ist, dass man bei dieser Bibelkritik vor einem Weltbild, einem physikalischen Weltbild ausging, was die Physik zu der Zeit schon längst verworfen hatte. Dazu passt sehr schön Römer 1,22. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Auch wenn wir in der abendländischen Kultur in dieser Beziehung besonders schlecht dran sind, ist das Problem im Allgemeinen aber nicht neu. Lesen wir mal Markus 6,49 folgende. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich über die Maßen. Denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Und hier steht etwas ganz Eigenartiges. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. In dem letzten Vers, denn sie waren nicht um nichts verständiger geworden. Warum waren sie um nichts verständiger geworden? Weil die Herzen verhärtet waren. Wenn das Herz verhärtet ist, dann hilft einem auch der Verstand nicht mehr. Da gibt es einen Zusammenhang. Der Verstand ist wichtig, aber er allein reicht für die richtige Erkenntnis nicht aus. Der Verstand kann Fakten aufnehmen, aber wenn das Herz verhärtet ist, dann kommt die Erkenntnis dessen, was die Fakten aussagen, nicht mehr an. Fakten kann man sehr unterschiedlich interpretieren. Das kann man heute sehr gut beobachten, wie Fakten interpretiert werden. Und achtet mal darauf, wenn ihr anderen Menschen von einem Wunder oder einer Heilung erzählt. Nicht? Also von einer Halswirbelsäule etwa, die durch Befreiungsdienst in Jesu Namen gerade geworden ist, was die Ärzte nicht schaffen konnten. Erzählt das mal anderen Leuten, was sagen die dann? Dann sagen die nicht, preis dem Herrn. Die suchen händeringend nach einer Erklärung, die dem Verstand gefällt. Probiert das mal. Das passiert immer. Außer es sind echte Christen. Aber sonst, jeder Nicht-Christ sucht dann händeringend nach einer Erklärung, die sein Weltbild nicht zum Einsturz bringt. Oder er will es gar nicht erst hören, weil sein mühsam brüchig gewordenes Weltbild kurz vor dem Einsturz steht. Wen spricht Jesus hier an in dieser Geschichte? Die Pharisäer und Markus 7, die nächste Geschichte, ab Vers 5. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Also vorm Essen Pfoten nicht gewaschen, ja, was wir unseren kleinen Kindern beibringen. Er aber sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und es ist sehr heftig. Jesus ist mit seinen Reaktionen oft sehr heftig gewesen. Wen spricht hier Jesus an? Die Pharisäer und Schriftgelehrten bemühten sich wirklich ernsthaft, Gott zu gefallen und die Gebote zu halten. Das waren Leute, die den ganzen Tag darüber nachdachten, wie man das jetzt möglichst gut machen kann. Und Jesus nennt sie Heuchler. Nicht, die haben sich doch Mühe gegeben. Die haben gesagt, hier, pass mal auf, deine Jünger, die halten sich nicht an die Gebote, ne? Und du bist doch ein Rabbi, du musst doch darauf achten, dass deine Jünger sich an die Gebote halten. Und da sagt Jesus, ihr Heuchler. Was meint er damit, dass sie heucheln? Er sagt es, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ihr habt die Gebote in eurem Verstand, ihr habt Gott in eurem Verstand, aber im Herz ist er nicht angekommen. Eine Beziehung zu ihm habt ihr nicht, ihr lebt nach dem Buchstaben. Und dann bist du ein Heuchler. Wenn du nach dem Buchstaben lebst, verstandesmäßig mit Jesus umgehst, bist du ein Heuchler, ist in deinem Herz nicht angekommen, du hast gar keine Beziehung zu ihm. Das ist heftig. Solange wir Jesus nicht wirklich in unserem Herzen haben, ist das Einhalten aller Gebote und Regeln wertlos. Jesus sagt, dann sind wir Heuchler. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und ich mit und er mit mir. Die Stelle kennen wir alle gut, die haben wir alle oft gelesen. Aber ist er wirklich angekommen? Jesus sagt nicht, dann werde ich hineingehen und seinen Verstand erleuchten. Und er sagt auch nicht, dann werde ich hineingehen und mit ihm Glaubensangelegenheiten diskutieren. Das ist ganz weit weg. Er sagt etwas völlig anderes. Er sagt, ich werde das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Eine Beziehung auf Gegenseitigkeit. Eine ganz intime Gemeinschaft. Alles andere ist nicht. Er will nicht mit dir über die Bibel reden. Er will nicht mit dir über Glaubensdinge reden. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Ganz enge Gemeinschaft. Und lass dich mal darauf ein. Stell dir das mal bildlich vor, diese Situation, dass Jesus bei dir an die Tür klopft und du machst auf. Er kommt jetzt zu dir hinein, drückt dir die Hand und strahlt dich an. Dann setzt er sich an deinen Tisch und hält das Abendmahl mit dir und du mit ihm. Also nicht nur er mit dir, auch du mit ihm. Eine echte Wechselbeziehung. Nicht einer, der am Katheder sitzt und lehrt, sondern eine Wechselbeziehung. Er sitzt dir direkt gegenüber und schenkt dir vom Wein ein. Er teilt das Brot und reicht dir zu. Sieh hin, er lächelt dich freundlich an. Er fragt dich, wie es dir geht. Er möchte wissen, was dich bedrückt. Und du hörst ihm zu, was er sagt. Lass das mal als Bild in dir entstehen. Du kannst dein Herz nur mit Bildern erreichen, nicht mit dem Verstand, nicht mit Worten. Mach dir das zur Gewohnheit, wenn du die Bibel liest, lass die Geschichten, die du da liest, zu Bildern werden. Erst dann können sie dein Herz erreichen. Worte können das nicht. Vielleicht fällt dir das zu Anfang gar nicht so leicht. Wir leben ja sehr mit den Worten und fechten mit den Worten, argumentieren mit den Worten. Und wer gut argumentieren kann, der ist der King. Das ist abendländische Denkweise. Das ist nicht, was Jesus hier meint. Bei uns steht ganz hoch das abstrakte Denken. Ja, wer abstrakte Mathematik kann, der ist ganz groß da. Meint Jesus hier nicht. Interessiert ihn auch nicht. Sondern er möchte eine intime, persönliche Beziehung zu dir haben. Epheser 3, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Da ist der Verstand völlig unter die Räder gekommen. Und vielleicht zum Schrecken des vernünftigen Menschen haben sehr viele wesentliche Aussagen der Bibel mit dem Verstand überhaupt nichts zu tun. Die ganz wichtigen Sachen, die laufen da alle ohne Verstand. Denkt dran, wie selten das Wort Verstand in der Bibel vorkommt. Markus 11, 23, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Arme Schweiz. Das ist eine Aussage, bei der fühlen wir uns wahrscheinlich alle gegen den Strich gebürstet. Da werden wir uns dann schnell in die Vorstellung retten, dass das alles nur allegorisch gemeint ist. Wer weiß. Unabhängig von der Frage, ob das stimmt, bleibt zumindest die provozierende Aussage und zweifelte nicht in seinem Herzen. Das geht hier nicht darum, dass irgendwas verstandesmäßig für richtig hältst, sondern wenn der Glaube im Herzen ankommt, wird er zum Bestandteil deiner Existenz und dann kann er übrigens auch die Berge versetzen. Und wenn Jesus in deinem Herzen ankommt, wird auch er Bestandteil deiner Existenz. Dann fängst du an, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das geht dann nicht mehr darum, dass du die Aussagen der Bibel verstandesmäßig für wahr hältst, sondern wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, ist er zu deinem Wesensinhalt geworden. Das ist ganz was anderes als bloßes Fürwahrhalten mit dem Verstand. Dann ist die anerkannte Wahrheit nicht bloß anerkannt, sondern sie wird zur erkannten Wahrheit, zur echten Erkenntnis. Lukas 6, 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also das, was du im Herzen hast, das macht den Unterschied, ob du ein guter oder ein böser Mensch bist. Nicht, was du im Verstand hast. Der gute und der böse Mensch unterscheiden sich in ihrem Wesenskern. Nicht in irgendeiner Untat, die gerade läuft. Das ist das, was die Bibel als Herz bezeichnet. Achte mal auf die folgenden Aussagen. Da steckt jedes Mal drin, dass das der Knackpunkt ist, was im Herzen ist. Vom Verstand ist nie die Rede. Markus 7, 21. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl und Mord. Oder Römer 2, 29. Sondern wer ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Und das Allerwichtigste kommt zum Schluss, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Da steht es, was die Voraussetzungen sind, gerettet zu werden. Erstens, du musst es mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das darfst du nicht für dich behalten. Du musst es anderen sagen. Und zweitens ist, dass du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus lebt. Solange Jesus nicht in deinem Herzen angekommen ist, bist du nicht gerettet. Autsch. Nun sind wir glücklich dran. Gott weiß genau, dass wir dabei Schwierigkeiten haben. Und deswegen hat er uns den Heiligen Geist geschickt. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, dass da ruft, Abba, lieber Vater. Als ich mich persönlich bekehrt hatte, das ist so Anfang der 90er Jahre gewesen, ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich es begriffen habe, entdeckte ich plötzlich zu meinem eigenen Erstaunen, dass ich meine Gebete mit der Formulierung lieber Vater begann. Das war plötzlich da, da hatte ich nicht drum gebetet, da hatte ich nicht nachgesucht, sondern zu meiner eigenen Überraschung bemerkte ich das, dass ich das tat. Obwohl ich eigentlich, da war nie eine Willensentscheidung dahinter. Dann habe ich mich regelrecht erschrocken und habe gedacht, so darf man doch nicht den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Universums, ansprechen. Nicht, wo bleibt der Respekt? Und dann habe ich das wieder aufgehört und habe mich damit aber nicht wohlgefühlt. Und dann habe ich eines Tages Galater 4, 6 gelesen und verinnerlicht. Und da steht, es ist der Geist seines Sohnes, der den Vater so anspricht. Der darf. Und wenn der in deinem Herzen wohnt, dann darfst du auch. Lasst uns das jetzt mal in einem gemeinsamen Gebet vor unseren Gott bringen. Wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Jono, das. Ja. Lieber Vater im Himmel, ich komme zu dir im Namen Jesu und bitte dich, dass du die verstandesmäßigen Barrieren, die mich blockieren, auflöst. Lass deinen Heiligen Geist mir helfen, dass mein Glaube den Weg von meinem Verstand in mein Herz findet. Lieber Herr Jesus, ich lade dich ein, dass du ganz in unser Herz einziehst. Wir möchten, dass du dort für immer Wohnung nimmst. Lieber Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet hörst und dass du das tust, was ich alleine nicht fertig bringe. Amen. Und der Friede Christi, zu dem auch ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Amen.